Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Wir haben ja jetzt echt eine crazy Situation, weil ich jetzt den Mikrofonhalter spiele.
Ja, ich muss schon lachen, weil du es mir einfach vors Gesicht hältst und es sehr ungewohnt ist.
Ist mal wieder Sport für mich, gell?
Ja, zumindest einen Arm. Nächste Woche machst du dann den anderen.
Aber dann müssen wir auf jeden Fall remote aufnehmen.
Aber warum musst du denn überhaupt hier den Mikrohalter spielen?
Low-Budget-Produktion.
Richtig unprofessionell. Aber wir sagen ja immer, dass wir auch Interviews führen. Und vorletzte Woche hatten wir mal eins mit meiner Mama. Und heute haben wir wieder einen Gast.
Didim. Und deswegen halte ich auch das Mikrofon, weil wir nur zwei haben und unser Special Guest das andere Mikrofon hat. Aber bevor wir verraten, wer das ist, ja, wie kommen wir denn auf das heutige Thema?
Ja, also das heutige Thema, und zwar haben wir ja schon mal eine Folge zum Thema Dating gemacht und darauf auch vermehrt Feedback bekommen, dass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen mit mir identifizieren können, da ich ja Single bin und eben in diesem Dating-Game, wie Becky immer so schön sagt, bin. Und währenddessen ist uns aufgefallen, dass das Feedback halt vermehrt von Leuten kommt, die auch ungefähr 10 Jahre jünger sind als ich. Und da haben wir uns gefragt, ob denn die Lebenssituation mit Anfang 20 wirklich genau so ist wie mit Anfang 30 und eben dem ganzen Dating, Partnersuche etc. Und genau diesen Unterschieden oder auch Gemeinsamkeiten wollen wir heute auf den Grund gehen. Nämlich die Frage, woher kommt denn diese Angst, mit Anfang 20 niemanden mehr zu finden? Ist die überhaupt da? Und woher kommt der Gedanke, dass man eben mit Anfang 20 im Leben schon angekommen sein sollte, was Partnerschaft betrifft? Und wie kann ich versuchen, die Partnersuche entspannter anzugehen und sozusagen meine Zukunft auch realistisch einzuschätzen, ohne Druck und Stress, der mir eventuell auch von außen gemacht wird oder eben von mir selbst? Und ich kenne das halt selber bei mir mit Anfang 30, wo vielleicht auch 40-Jährige zu mir sagen würden, Mädel, du hast noch so viel Zeit. Was ich jetzt, mein Stand jetzt vor dem Interview, vielleicht ändert sich meine Meinung, jetzt auch zu Anfang 20-Jährigen sage.
Ja, jetzt ist auf jeden Fall mein Arm schon mal abgestorben, solange wie ich ihn halten musste. Aber du hast es ja schon angerissen. Also da wir ja auch tatsächlich nur aus unserer Erfahrung sprechen können und unsere Erfahrung ja dann einfach schon fast vor 10 Jahren ist, ne, wie man sich da gefühlt hat oder auch welche Lebensziele man hatte, haben wir uns einfach auch für diese Folge was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar, wie schon angeteasert, nehmen wir die Folge nicht nur zu zweit, sondern zu dritt auf. Wir haben heute Anna dabei, meine Schwester. Und Anna, magst du dich denn zu Beginn einfach mal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Ja, wie Becca schon meinte, ich bin die kleine Schwester von ihr und bin noch 22 Jahre alt.
Ja, ich muss auch sagen, dass es für mich natürlich echt was Besonderes ist, meine kleine Schwester hier sitzen zu haben. Ich meine, Vanni, du kennst wahrscheinlich das Gefühl, weil du ja deine Mama schon für unseren Podcast interviewt hast. Aber ihr als Zuhörer werdet vielleicht jetzt anfangs sogar denken, dass wir auch nur so tun, als ob wir meine Schwester interviewen, da unsere Stimmen sehr oft sehr ähnlich klingen. Aber nein, meine Schwester ist heute wirklich da und live vor Ort. Und auch ich muss jetzt hier wirklich immer wieder das Mikrofon zu Vanni und zu mir halten. Und ja, also herzlich willkommen nochmal, Anna, bei dieser Folge.
Dankeschön.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Anna. Und zwar fällt mir auch immer wieder auf, dass du Becca sagst und ich Becky, was völlig egal ist und gar keinen Sinn macht, aber finde ich einfach witzig. Schön, dass du heute bei uns bist und dich traust und so mutig bist, auch offen über das Thema zu reden, was wir schon eben zu Beginn angerissen haben. Als Einstiegsfrage schon mal, Kannst du uns denn kurz erzählen, wie deine aktuelle eigene Reise so in der Partnersuche aussieht?
Puh, also ich muss sagen, die Reise nach meinem Partner habe ich quasi schon aufgegeben, wenn man das so sagen kann. Ich habe halt einfach bemerkt, dass es mir sehr viel Energie und irgendwie auch den Nerv raubt. Es ist einfach nur noch lästig. Und irgendwie ist es auch deprimierend, immer irgendwie so den Richtigen finden zu wollen. Deswegen gehe ich auch eher jetzt so nach dem Weg. Alles kommt, wie es kommen muss und der Richtige wird schon irgendwann auftauchen. Hoffentlich.
Ja, finde ich eine sehr gute Einstellung. Die versuche ich persönlich auch so zu haben, auch wenn es manchmal schwer ist. Daran wirklich zu glauben, finde ich persönlich. Mal habe ich so Tage, wo ich denke, boah, läuft super und es wird schon. Und mal habe ich Tage, wo ich denke, wird niemals passieren. Also das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob du durchweg positiv bist, was das angeht oder auch ein bisschen damit kämpfst.
Nee, also ich kämpfe tatsächlich damit auch, weil jeder Mensch sehnt sich ja so ein bisschen nach Liebe. Und klar, man genießt auch schon so sein Single-Dasein, aber manchmal in so bestimmten Situationen, man kennt es ja, weiß nicht so, wenn man jetzt abends einen Film guckt oder irgendwo unterwegs ist, da wünscht man sich halt auch einfach jemanden, mit dem man halt einfach die Zeit verbringen kann und der einen liebt.
Ja, voll. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch mit dem Dating, also es kann schon sehr anstrengend sein. Kurz zur Einordnung, wie lange bist du denn aktuell schon Single?
Noch gar nicht mehr so lange. Also tatsächlich seit 5 Monaten.
Okay.
Ja.
Und ohne jetzt schon dem Interview was vorwegzunehmen, wieso ist der Weg quasi manchmal deprimierend? Also was genau meinst du damit? Weil vielleicht kannst du das ja ganz spontan und kurz beantworten. Weil es ist interessant, also ich kenne das auch in anderen Geschichten, ne, wenn man mit Freundinnen auch über das Dating spricht, ist es irgendwie nie ein positiver Weg. Also die meisten freuen sich nicht, oh ja, ich habe jetzt wieder ein Date und oh ja, jetzt lerne ich wieder einen kennen. Es ist immer schon so ein bisschen so, oh Mann.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, das ist irgendwie immer so verkrampft. Also ich kann es ja nur von mir sprechen. Aber wenn ich jetzt explizit auch auf so Dating-Apps oder so nach einem Partner gesucht habe, ich weiß nicht, das ist dann wie so ein Lebenslauf. Was machst du? Wie alt bist du? Was sind deine Hobbys? Oder es geht halt in eine ganz andere Richtung. Und das ist alles irgendwie so, ich weiß nicht echt, sondern irgendwie so einfach nur so dargestellt, meiner Meinung nach. Also, keine Ahnung, man kann irgendwie keine Nähe oder so aufbauen. Das wirkt alles wie so, keine Ahnung, wie so im Zoo. Und du suchst dir jetzt aus, welchen du jetzt willst und welchen du halt sympathisch findest. So.
Kann ich verstehen.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss aber sagen, zu dem Thema Hype, den hatte ich am Anfang vom Daten, war ich noch positiv? Also ganz am Anfang von Dating-Apps war ich noch positiv gestimmt. Bis jetzt, wie lange mache ich das jetzt? 1 Jahr oder so gerade mal? Glaube ich mit Dating-Apps. Aber jetzt bin ich nicht mehr so, weil du denkst einfach, oh mein Gott, ja, was, also ich glaube, wenn man Dating-Apps benutzt, weiß ich nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
Ich habe das 1 Woche benutzt, beziehungsweise 3 Tage und das war mir schon zu viel. Ich war so, nein, bitte meldet euch nie wieder, bitte lasst mich einfach in Ruhe.
Ja, eben kann ich voll nachvollziehen, weil ja, man irgendwie so, du swipes und denkst halt so, oh mein Gott, so, da ist niemand. Weil man muss sich das, glaube ich, immer so ein bisschen in Relation setzen, was mir auch selber schwerfällt. Diese ganze Masse an Menschen, wenn du jetzt irgendwie eine Party betrittst und da sind 200 Leute, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir einer davon so gut gefällt, den du gern daten möchtest?
Ja, aber irgendwie muss ich auch sagen, die sind doch alle irgendwie komisch auf so Dating-Apps. Ich weiß nicht, ich würde mich niemals so normal mit irgendjemand anderes unterhalten, wenn ich den treffe, wie die halt da unterwegs sind.
Ja, weil es vielleicht auch da nochmal so offizieller ist. Also ich glaube, wenn du auf einer Party bist, auf einem Geburtstag oder irgendwo unterwegs und einen kennenlernst, ist das ungezwungener. Und wenn du halt auf den Dating-Apps jemanden sozusagen matchst und dich dann triffst, ist es ja zum Teil wie bei einem Vorstellungsgespräch in einem Unternehmen. Also jetzt nicht 1:1, aber es ist ja schon mal, das Dating ist der Termin und der Grund. Und dann ist es schon mal, glaube ich, auch angespannter und nicht so natürlich wie jetzt einfach ein Treffen in irgendeinem anderen Setting. Aber wir hatten es ja vorhin auch kurz vor der Podcastaufnahme, ne, über gut aussehende Menschen und Modern Family. Und da habe ich ja auch gesagt, wann sieht man denn mal einen Menschen, der einen auch optisch komplett umhaut? Also klar, wir reden jetzt erstmal über die Optik, weil über die Dating-Plattform, da geht es auch erstmal über die Optik. Aber das ist einfach so, ne? Also kein Wunder, dass du dann auch bei Tinder voll viele aussortierst, weil ganz ehrlich, im wahren Leben läufst du auch rum und denkst dir nicht bei jedem, oh, der ist toll und der ist hübsch und der ist mega. Also passiert mir selten.
Ja, so ist, passiert mir ja auch sehr selten. Sonst wäre man vielleicht auch so schnell nicht mehr Single, beziehungsweise geht es ja auch nicht nur darum, jetzt so schnell wie möglich eigentlich jemanden zu finden? Also würdest du sagen, aktuell hast du einen Druck, den du dir selber machst, oder ist der auch eher gesellschaftlich gemacht?
Ich würde sagen, teils, teils. Also teilweise auch gesellschaftlich. Dadurch, dass ich halt auch viele Freunde habe, die halt schon geheiratet haben oder auch verlobt sind oder mit ihrem Partner schon zusammen wohnen, ist halt dann immer schon so der gewisse Druck da, weil ich dann immer so auf so Feiern alleine gekommen bin, ohne Partner. Und dann heißt es auch immer, ja Anna, wann ist es bei dir soweit? Wann findest du denn einen? Und halt auch so ein bisschen den Druck, weil ich habe ja auch zwei ältere Geschwister und die sind auch in einer langjährigen Beziehung und ich weiß, ne, also keiner hat jetzt Erwartungen, aber da setze ich mir schon selber so einen Druck, so ja, ich muss jetzt auch so diesen Weg gehen, die haben jetzt auch schon so in dem Alter, seitdem sind sie mit der Person zusammen und jetzt muss ich halt auch jemanden haben.
Ich glaube, das ist ganz gut, dass du es ansprichst, weil ich finde auch das Konstrukt Geschwister ist auch ein sehr wunderschönes, aber sehr komplexes Konstrukt und ich weiß auch noch, vor 5 Jahren oder so, da war ich mal in Rumänien bei Mama und dir und da haben wir uns irgendwie wegen irgendwas zerstritten, weil ich dann auch gesagt habe, nee, so kannst du jetzt nicht mit mir reden. Ich meine, mein Gott, du warst da, keine Ahnung, 15. Ich glaube, dann ist es doch noch mal länger her.
Ja, ist länger her.
Aber dann weiß ich noch, du bist hoch ins Zimmer und hast dann
geheult
und hast mir dann später, glaube ich, einen riesen WhatsApp-Verlauf, also Chat geschickt. Und dann bin ich hoch und dachte mir so, komm, wir reden mal. Und dann hast du ja auch gesagt, okay, das setzt dich voll unter Druck, dass bei mir vermeintlich alles reibungslos läuft.
Ja.
Und alles einfach kommt und auch beziehungsmäßig. Und wo ich halt sag, das hatten wir ja schon mal in der Folge, jeder von uns hat ein anderes Timing. Und nur weil ich jetzt zum Beispiel eine Langzeitbeziehung habe, seitdem ich halt auch, weiß ich nicht, also eigentlich fast erwachsen bin, ne, und das jetzt schon seit Jahren geht, heißt es nicht, dass es auch für dich der richtige Weg ist und dass du dem quasi auch nacheifern musst, weil vielleicht hat einfach das Leben für dich, das Schicksal für dich, Gott für dich oder wie auch immer was ganz Eigenes vor.
Ja, da hast du auf alle Fälle recht. Also klar, man weiß das ja auch so, aber es ist halt nochmal was anderes, und das, wenn man es halt wirklich noch so verinnerlicht oder so.
Ja, weil bei mir war ja auch so, das weißt du ja auch, erstmal durch den Podcast und vielleicht auch durch die Becky, dass ich ja auch sehr, sehr lange in einer Beziehung war, eigentlich so lange wie Becky ist gerade fast. Und ja, auch verlobt und so weiter. Und dann hat es nicht funktioniert. Und ich muss sagen, ich hatte ja auch für mein Leben, das war alles schon so gesetzt. Und ich dachte auch, okay, wir haben schon länger zusammen gewohnt und hat auch so menschlich gut funktioniert. Und wenn man sich einfach entliebt, dann sollte man eigentlich den Weg wählen, lieber zu gehen, anstatt dass es dann nicht funktioniert später dann. Und auch wenn es schwierig ist, ne? Also deswegen denke ich mir auch, hätte ich auch niemals gedacht, dass der Weg dann so kommt, wie er kam. Aber im Endeffekt bin ich froh darum, dass ich die Erfahrung gemacht habe, die ich jetzt gemacht habe und irgendwie daran gewachsen bin und mich verändert habe. Ja, ich hoffe, dass du irgendwie zu dieser Erkenntnis kommst, quasi nach der Beziehung, dass du jetzt nicht denkst, du müsstest direkt in die nächste Beziehung irgendwie rennen.
Ja, also ich muss auch sagen, am Anfang war es tatsächlich so, also ich war ja auch in einer langen Beziehung, die ging halt so knapp 5 Jahre. Und dann war es halt auch ungewohnt, weil man weiß halt, okay, es ist ein Stein gemeißelt, so, man ist für immer zusammen, man plant Urlaube, man plant zusammenziehen etc. Und dann warst du von heute auf morgen weg. Und am Anfang war ich schon so, ich bin nur etwas wert, wenn ich zum Beispiel auch geliebt werde. Und das brauchte ich dann, also ich musste tatsächlich lernen, dass kein Mensch mir das geben kann, was ich brauche, um glücklich zu sein.
Ja, ich finde das eine super Erkenntnis und das ist voll gut, dass du das gerade sagst, weil ich habe am Anfang immer überall gelesen, ja, du musst dich erst selbst lieben, bevor du in eine nächste Beziehung gehst oder auf Partnersuche gehst, so mäßig, ne? Aber ich habe mich dann immer gefragt, was heißt das denn? Was heißt denn, mich selbst lieben? Wie soll ich denn das machen? Und ich glaube einfach jetzt mittlerweile so mit der Zeit und vielleicht auch mit den Erfahrungen, dass ich irgendwie denke, das bedeutet einfach, dass ich jetzt so glücklich bin, wie ich bin, auch ohne jemanden. Also sozusagen wärst du glücklich, wenn es nicht von einem Partner abhängig ist, der dir irgendwas gibt. Natürlich fehlt dir vielleicht irgendwie körperliche Nähe und so weiter, was dir deine Freunde auch so nicht geben können. Die können dir zwar andere Sachen geben, aber das natürlich irgendwie nicht. Aber da ist eben die Frage, wärst du dann auch quasi glücklich, wenn du jetzt erstmal, wenn dir jetzt jemand sagen würde, bleibst jetzt 5 Jahre alleine. Wie würdest du dir dann damit gehen?
Boah, schwierig. Also es ist halt ein bisschen paradox, weil obwohl ich ja in dieser langen Beziehung war, war ich trotzdem eher alleine. Und deswegen, das ist echt paradox, ich kenne es halt quasi da nicht anders. Also es ist gemischt.
Wenn ich da kurz einhaken darf, also wir haben ja auch schon gesagt, wir werden jetzt hier nicht Details über irgendwelche Beziehungen preisgeben und lang darüber sprechen. Aber zu dem Punkt, dass du gesagt hast, du warst ja eigentlich eher auch alleine, fiel mir nur ein, ja, du warst oft, denke ich, alleine, aber du hast, glaube ich, deine Bedürfnisse und deine Wünsche immer nach hinten gestellt. Ja. Das heißt, du hast dich gar nicht priorisiert und klar, ich bin jetzt halt hier in der Komfortrolle, ne? Also ich bin jetzt hier nicht Single und bin ja froh, dass ich eigentlich heute mit euch mitreden kann, ja. Aber trotzdem, glaube ich, ist diese Reise, sich selbst auch an Prio 1 zu setzen, auch eine Bedingung, um glücklich zu sein. Also selbst wenn man in einer Beziehung ist, also wenn ich mich da immer hinten anstelle und halt mich dabei vergesse, wird auch eine Beziehung nicht gut.
Ja, also das kann ich auch so unterschreiben. Ich dachte halt davor auch immer, also man kann auch den Partner priorisieren und glücklich sein oder dass ich mich auch selber liebe und glücklich sein kann. Aber irgendwie durch die Beziehung, ne, habe ich ja gelernt, ich muss viel an mir auch selber arbeiten und ja, dass es eben dann doch anders ist, dass man sich doch erst lieben muss, um wirklich jemanden lieben zu können.
Und wenn wir da ja gerade schon beim Thema auch wieder Beziehungen sind, denkst du, dass Menschen in deinem Alter oder einfach in der Generation auch gerade eher nach einer festen Beziehung suchen oder lieber unabhängig bleiben wollen? Weil man hört ja jetzt auch ganz oft eben so Generationen beziehungsunfähig, keiner möchte sich binden, alle möchten irgendwie ihre Eigenheiten behalten, super flexibel sein. Wie ist so deine Erfahrung? Ich meine, klar, du redest natürlich jetzt auch eher von deinem Freundeskreis und Geschichten.
Schwierig. Ich denke, dass jeder Mensch sich nach der Liebe sehnt, aber dadurch, dass viele Menschen in meinem Alter nicht genau wissen, was sie wollen, auch die anderen mit der Unabhängigkeit mitschwimmen.
Also du meinst, dass sie eigentlich so flexibel sind, weil sie sich gar keine genauen Pläne machen, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Nein, nicht so wirklich. Ich meine halt eher dadurch, dass sich jeder schon vielleicht jemanden wünscht, also was Festes, aber dadurch, dass halt die Mehrheit selber schlechte Erfahrungen gemacht hat oder halt einfach es nicht riskieren möchte, sich wieder verletzlich zu zeigen, streben die halt eher nach was Unabhängigen und so nimmt es ja einen Kreislauf. Also es ist ja eine Never-Ending-Story.
Also eher aus diesem, ich wurde schon mal verletzt, ich bin schon mal irgendwie gegen die Wand gelaufen damit, deswegen mache ich zu und lasse es gar nicht mehr an mich ran.
Ja, genau, weil zum Beispiel, wenn ja dann jemand anderes sich in diese Person verliebt, dann blockt die ja ab und dann blockt die andere Person ja wiederum auch ab und dann...
Also durch diese Angst vor Ablehnung...
Ja, auch.
...gehe ich das gar nicht ein.
Genau.
Weil ich finde es irgendwie krass, dass, weil, gut, ich war auch in einer Beziehung mit Anfang 20. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen, ob das auch damals sozusagen bei uns Anfang 20 schon Thema war. Ne, weil ich da auch in einer Beziehung war. Weil ich finde es ganz interessant, diese, weil ich dachte, es wäre eher so heutzutage so, aber vielleicht eben nur für mich, weil ich jetzt Single bin und denke, dass Leute eben verletzt werden und dann einfach zumachen und gar nicht mehr das eingehen, weil auch im Dating, ich hätte es auch niemals gedacht, dass ich jemals so einen Heartbreak haben werde, was ich vorher noch nie hatte und jetzt auch denke, boah, gebe ich mir das nochmal? Obwohl ich weiß, ich kann, ohne mich zu öffnen, das ja gar nicht, also gar keine neue Beziehung eingehen. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, nachdem dir das passiert ist, dann auch nochmal zu sagen, ja, okay, ich mache das, aber ich finde, es ist ein, ich dachte, es wäre so ein Generationsproblem und mit Anfang 20 wäre eher so Themen wie, was habe ich für einen Job oder so, weißt du?
Ich finde es ganz interessant, weil ich muss jetzt gerade auch drüber nachdenken. Ja, ich bin jetzt schon lange in einer Beziehung, aber ich hatte trotzdem davor auch ein Leben und ich muss auch sagen, ich bin ein Beziehungsmensch. Also ich hatte dann immer, wenn ich einen Typen gedatet habe und es dann irgendwie geklappt hat, sind wir dann auch eine Beziehung eingegangen. Aber ich muss sagen, so in dem Alter, gut, das war dann vor 20, war ich aber dann auch eher so ein bisschen, das heißt naiver, aber locker. Also ich muss auch sagen, auch wenn es vielleicht mal mit einem Typen nicht geklappt hat und ich muss sagen, mein allererster richtiger Freund, der hat mich wirklich auch extremst betrogen. Also, dass ich auch den größten Heartbreak hatte und auch dann natürlich dachte, ich reiche nicht aus und all so Themen kamen. Aber es hat mich in dem Alter irgendwie nicht so enormst geprägt, dass ich gesagt habe, okay, ich verbrenne mir sonst meine Finger, ich lasse es lieber. Aber ich schwöre, wäre ich jetzt noch mal Single, ich glaube, dann hätte ich echt Probleme. Also, weil ich dann so Sachen schon nah an mich ranlassen würde. Ich weiß aber auch nicht, ob das daran liegt, weil man dann halt einfach älter ist.
Krass, also ich muss sagen, ich finde es interessant, weil viele Freunde auch von mir, die haben so dasselbe durchlebt, was du halt mit deinem ersten Freund durchlebt hast. Und es hat die sehr mitgenommen, sodass wir jetzt quasi alle so auf unserer Healing-Reise sind. Aber wenn wir halt quasi älter sind und sowas nochmal durchfahren müssen oder durchleben müssen, dann können wir damit halt locker umgehen. Also es ist gerade so umgekehrt wie bei dir.
Ich frage mich da jetzt gerade, ohne Therapie oder Mental Health und Selbstfindung gerade kritisieren zu wollen, aber erreichen wir mit einer offenen Kultur, was so Probleme betrifft, eigentlich auch davon, dass vielleicht du mit 20 dir die Arbeit machst, die wir jetzt gerade erst machen. Weil auch, dass du sagst, so Healing-Phase, gut, bei mir ist es jetzt nicht auf Beziehungen bezogen, aber ich habe auch meine Healing-Phase, was andere Themen betrifft und du ja, also Wandi und du ja auch, ne? Genau, jetzt halt und nicht vor 10 Jahren. Aber was ich halt immer sag, ich finde dieses Love-Game, nenne ich das ja immer gern, das ist ein Spiel mit dem Vertrauen. Du musst leider immer in Vorleistung gehen und dieses Risiko in Kauf nehmen, dass du danach schön auf die Schnauze fliegst.
Aber wenn dein Vertrauen schon mehrmals gebrochen wurde, suchst du es ja noch mal explizit aus, wen schenkst du denn Vertrauen?
Ja, und das stimmt nämlich, weil ich kann mich erinnern, bei jedem Date, was ja offensichtlich nicht gut lief, was ich hatte und Becky Screenshot nach Screenshot geschenkt habe und dann so, was sagst du dazu? Ne? Und es war so richtig rückblickend, richtig obvious, so okay, ne, das wird eigentlich nichts, aber egal. Und auf jeden Fall habe ich dann jetzt auch so das Gefühl, vor allem mit so Erfahrungen wie, dass ich sogar zu dem Typen gesagt habe, ich wurde verletzt und ich weiß nicht, ob ich das nochmal, ich habe Angst, das einzugehen und er dann gesagt hat, ja, wenn du es nicht probierst, dann weißt du es nicht und dann trotzdem 3 Monate später Scheiße passiert ist, wo ich mir denke, okay, du sagst es noch und du glaubst da dran, aber ich glaube, ich finde es ganz gut, was du gesagt hast, du bist einfach vorsichtiger. Ich würde aber nicht den Ansatz wählen zu sagen, ey, alle, es gibt nur Arschlöcher und die sind alle scheiße, sondern einfach vorsichtig sein, auf jeden Fall aufs Bauchgefühl hören, das war mein größtes Learning.
Ja, meins auch.
Aber da immer gucken, so mit Vorsicht sozusagen genießen, aber nicht komplett sich abschotten. Das ist natürlich der falsche Weg, weil dann landest du komplett in einer Bindungsstörung.
Ja, das auf alle Fälle.
So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen auch übers Dating oder auch generelle Erfahrungen gesprochen. Uns würde auch so interessieren, was sind denn aktuell deine Prioritäten im Leben? Ne? Also, Wanni, du hast ja vorhin schon gesagt, ja krass, mit Anfang 20, Mitte 20 war so Job eigentlich deine Priorität, also nach der Uni Job finden. Wo reiht sich da auch zum Beispiel die Partnersuche für dich persönlich ein in deinen Prioritäten?
Meine aktuelle Priorität bin absolut ich, da ich mich durch meine davorige Beziehung komplett vernachlässigt habe. Sprich, erstmal möchte ich an mir selber arbeiten, also ich mache gerade auch eine Ausbildung und ich möchte die Abschlussprüfung gut absolvieren und dann halt in meine Traumstadt ziehen. Meins. Und ja.
Beste Stadt.
Jawohl.
Genau, und erst danach würde sich quasi eine Partnersuche für mich in Frage kommen, weil aktuell einfach viel zu viel bei mir ansteht und ich mich einfach komplett auf mich und meine Karriere fokussieren möchte.
Also ich muss sagen, natürlich als große Schwester, ich bin super stolz auf dich.
Applaus! Danke. Yay!
Aber eins, was mir jetzt aufgefallen ist, was ich jetzt auch interessant finde und dich gern fragen möchte, ich finde übrigens irgendwie alles interessant, fällt mir auf.
Warum ich nach Mainz ziehen möchte?
Nee, das nicht. Weil natürlich ich in Mainz gewohnt
habe.
Nein,
das ist immer so. Ja, du willst ja nach... Also, ihr müsst wissen, seitdem ich 12 bin, möchte ich nach Mainz, weil ich ja oft Bäcker besucht habe. Und
richtig,
die Stadt halt
also
einfach...
wegen mir.
Nein, ich habe die Stadt einfach lieben gelernt. Und immer,
wegen mir.
Und immer, wenn ich dann Leuten sage, ja, ich will seitdem ich 12 bin nach Mainz, ja genau, weil deine Schwester da wohnt, du willst in der Nähe von ihr sein. Ich so, nein,
richtig.
Ich will einfach weg von allen sein, deswegen will ich nach Mainz.
Aber dann bist du näher bei uns dran. Aber trotzdem jetzt zu der Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte. Du hast ja gesagt, dass du gerade andere Prioritäten hast und dich danach wieder einer Partnersuche widmen würdest oder dass die in Frage für dich kommt. Das heißt, gehst du eigentlich davon aus, dass du aktiv auf Partnersuche gehen müsstest oder würdest du eher sagen, du vertraust einfach drauf, dass du zum Beispiel einen Typen irgendwo kennenlernst, ohne aktiv auf Suche gehen zu müssen?
Also ich bin ehrlich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nee, aber ich habe einfach keine Energie und keinen Nerv dazu. Deswegen, ich warte einfach, was die Zeit bringt, vielleicht wenn ich umziehe oder keine Ahnung, irgendwo öffnet sich ja immer eine Tür und dann, es kommt, wie es kommen muss.
Ja.
Meinst du, es ist ein guter Ort, um Typen zu suchen?
Ja. Und zu finden vielleicht auch. Ey, ich habe doch meinen Mainz gefunden. Oh mein Gott.
Da-da-da-dum.
Marktfrühstück, Anna. Wir sehen uns dort.
An alle Mainzer, ruft mich an.
Oh Gott, das willst du nicht.
Und wie wir wissen, bist du ja 22 und ich bin 30 und Becky ist 31, bald.
Bald.
Bald. Und dementsprechend würde mich sehr interessieren, was denn der Unterschied ist für dich in dieser, also in der Partnersuche mit Anfang 20 verglichen zu, wenn man in seinen 30ern ist. Also hast du da das Gefühl, dass sich Prioritäten irgendwie oder Erwartungen verschieben oder ändern?
Also meiner Meinung nach unterscheidet sich da nicht viel, außer dass man eventuell halt mehr danach geht, dass seine innere Uhr tickt. Aber der Druck, ob man mit Anfang 20 oder in seinen 30ern einen Partner findet, das, also bleibt gleich, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich finde es halt schon interessant, weil klar, ohne der Situation jetzt ausgesetzt zu sein, muss ich sagen, dass auch so meine erste Reaktion war, als Vanni mir erzählt hat, ja, dass sich halt ein paar Freundinnen oder Mädels oder Kolleginnen oder wo auch immer sich da irgendwie ein bisschen mit identifizieren, so mit dem Struggle, so, oh, ich würde jetzt gerne eigentlich einen Partner finden. Da war meine erste Reaktion so, hä, die haben doch noch voll lang Zeit. So, wenn ich mir mal so denke, wo war man selbst mit 20? Ich meine, ohnehin denkt man ja sowieso schon, mit 16 man ist super erwachsen, mit 18 denkst du so, boah, ich bin so richtig krass. Dann während der Ausbildung, wenn man, dann denkt man so, oh, man arbeitet und wow, man ist so groß. Und ich habe ja schon mal gesagt, anhand euch, also anhand dir und meinem Bruder, sehe ich halt, dass ihr trotzdem in dem Alter immer noch die Babys seid. Und dann denke ich mir so, hey, habt doch noch ein Leben lang Zeit, weil einfach so 20 ist nichts. Und das finde ich dann halt super interessant, weil ich finde zum Beispiel mit 30, ich meine, wir haben jetzt hier im Freundeskreis, ne, die einen heiraten oder andere kriegen ein Baby. Und ich finde, da fing es jetzt auch zum Beispiel bei mir erstmal an, dass ich mir darüber Gedanken mache. Und in der Folge, Fairly Under Pressure, habe ich auch schon so gesagt, oh mein Gott, also ich fühle mich jetzt auch für manche Erwachsenensachen noch gar nicht so bereit und denke mir so, Hilfe, Hilfe. Und dann denke ich mir so, hey, wenn ich noch mal 10 Jahre jünger wäre, da würde ich halt gar nicht an Ehe, an Kinder, am Ankommen im Leben denken. Vor allem jetzt auch im Hinblick auf deine Prioritäten, ne? Dass du sagst, du willst deine Karriere angehen, du willst in deine Traumstadt ziehen. Das hört sich ja schon so spannend an.
Ich muss halt sagen, ich finde es ein bisschen lustig, deswegen muss ich gerade auch schmunzeln, weil Ehe, also dein Freundeskreis in deinen 30ern Bäckern heiratet ja, bekommt Kinder, kauft sich ein Haus. Und meine Freunde in ihren Anfang 20ern ist tatsächlich auch so. Ich habe eine Freundin, die hat sich einfach ein Haus gekauft.
Ja, also ich glaube, das ist aber der Unterschied, dass dein Freundeskreis ganz einfach anders ist als jetzt unser Freundeskreis damals. Weil damals hat bei mir gefühlt niemand geheiratet, selbst heutzutage kaum. Also ich kenne auch in meinem Freundeskreis heutzutage kaum Leute, die verheiratet sind. Jetzt okay, zweimal irgendwie Kinder in sehr, sehr engen Freundeskreis. Und ich finde, das stresst mich persönlich eher mehr, obwohl ich jetzt das gar nicht will. Also mir wird dann immer wieder klar, willst du das überhaupt jetzt? Willst du Kinder haben? Und nein. Also meine Antwort ist nein. Weiß nicht, wie das bei dir dann aussieht. Ob du das, würde ich dir jetzt sagen, nächstes Jahr passiert das alles, würdest du das dann jetzt schon wollen?
Boah, das ist eine echt gute Frage, weil eigentlich war ich immer so, nein, ich will Karriere machen, ich will noch die Welt bereisen. Aber jetzt, wo so viele sagen, also ich bin ja täglich mit meinen Freundinnen unterwegs oder Arbeitskollegen und die sagen immer, ja, Jungmutter werden ist doch so schön, dann bist du Bestie mit deiner Mama. Und die erzählen mir dann immer so Stories, wo ich mir denke, okay, irgendwie, ich mache mir selber jetzt so Angst, ich mir denke, ich habe Gedanken, wo ich mir denke, ja, eigentlich jetzt Mutter werden wäre schön, aber ich habe ja einen teuren Lifestyle, also ich will reisen, Karriere machen, deswegen passt es da nicht in die Tüte, aber ich erwische mich selber, dass ich eigentlich schön finden würde, junge Mutter zu sein.
Aber verliebst du dich dann nur in die Vorstellung, weil du ja die Geschichten von den anderen erzählt bekommst? Weil angenommen, du würdest jetzt von 10 anderen Müttern gesagt bekommen, boah, es ist so schrecklich, ich kann nicht schlafen, ich kann nichts mit meinen Freundinnen unternehmen. Und würdest du halt quasi so die Kontraseite bekommen, würdest du dann auch denken, oh ja, es wäre eigentlich ganz cool, das irgendwie nächstes Jahr zu haben?
Also tatsächlich ist es, ich verliebe mich eher in diese Wunschvorstellung, weil immer, wenn ich dann unterwegs bin und irgendein Kind sehe, was schreit, ich mir so, oh, ich hasse Kinder.
Ich glaube, das fühlt jeder.
Und dann ist die Illusion auch wieder weg.
Ja, also ich glaube, es ist dann erstmal doch nur so dieser Wunsch, der auch da sein darf, finde ich. Das ist vollkommen in Ordnung, das zu haben. Aber, also ich kann jetzt nicht für dich reden, aber ich denke mir dann selber bei mir immer, oh mein Gott, ich muss einen Partner finden und Kinder und so. Und dann denke ich, ich muss auch sagen, was mir aufgefallen ist, was ich letztens zu dir gesagt habe, wo es irgendwie mal mit dem Dating mal ganz kurz, ganz gut lief, wo ich dann dachte, oh Gott, jetzt bin ich ja nicht mehr Single. Scheiße.
Oha.
Ja, weil ich dann dachte so, oh mein Gott, eigentlich genieße ich das gerade voll, Freiheiten zu haben, alleine zu wohnen, mein Ding zu machen, niemandem Bescheid zu sagen, wo ich bin, was ich mache und so. Und da war ich echt kurz so, boah, willst du das jetzt dann schon, wenn es jetzt wirklich ernst wird? Obwohl ich mir vorher immer diese Angst mache, also das ist richtig komisch.
Ja, ist echt ein verrücktes Gefühl, aber da fühle ich wirklich mit dir.
Und noch einmal eine weitere Frage. Und zwar, ich bin 30 und ich erzähle hier so, ja, okay, ich würde das machen und so weiter und versuche irgendwelche meine Ratschläge weiterzugeben an dich. Würdest du denn sagen, dass jetzt ältere Menschen, wie Becky es hier im Skript erwähnt hat, mit 30?
Ey, aber Therapie im Alter letzte Woche war irgendwie Ü56. Also wir sind, was sind wir? Millennials, jüngere, ältere Menschen.
Jetzt bezeichnest du mich als alt. Ältere Menschen, Beispiel 30? Also die Ratschläge zur Partnersuche geben. Hast du da das Gefühl, wenn ich das jetzt zum Beispiel mache, dass ich dann deine Situation auch genauso nachvollziehen kann oder eher nicht?
Guter Stichpunkt. Bei dir ja, weil du keinen Partner hast. Bei meiner Schwester tatsächlich nicht so, weil sie halt einen Partner hat.
Ganz kurz, aber was für einen Tipp gebe ich dir denn? Außer entspannt zu bleiben und es kommt alles so, wie es kommen soll, was du anfangs gesagt hast.
Ja.
Und dich nicht unter Wert zu verkaufen. Vanni, sag bitte, das sind alle goldenen Regeln.
Ja, aber es wirkt halt noch mal anders, wenn jemand in derselben Situation ist wie du und halt einfach einen Partner sucht oder wenn es von jemand kommt, die seit Jahren glücklich in der Beziehung ist.
Okay, darf ich ganz, ganz böse sein? Komm, den muss ich als große Schwester noch raushauen. Als du in einer Beziehung warst, hast du auch keine Ratschläge von mir angenommen, obwohl ich in einer Beziehung war. Ich würde sagen, richtig, Mic Drop. Einfach Mic Drop, das lasse ich so stehen.
Ja, okay, das war fair. Hätte ich früher auf dich gehört, wäre es früher besser gewesen. Wärst
du schon nach einem halben Jahr wieder Single gewesen.
Nein. Und hätte kein Trauma.
Aber ich glaube, es ist zwischen Geschwistern auch sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Schwester, aber...
Besser ist.
Ich weiß auch nicht. Becky kriegt jetzt das Mikro nicht wieder.
Ich würde sagen, zu deinem 30. Geburtstag schenke ich dir dann keine Reise für den Spruch.
Dauert ja noch ein bisschen, ne? Oh mein Gott, dann bin ich 40.
Check mir dann mein zukünftiger Partner.
Genau, das wollen wir doch hören, diese Einstellung.
Ich würde jetzt gerne diesen Sound einbetten.
Dum, dum, dum. Okay, Leute, ich glaube, ich muss hier aussteigen. Ich muss die beiden mal kurz alleine lassen, bis es mal kurz hier klären. Nee, aber ich verstehe das voll, dass du das sagst. Und natürlich auch, wenn, ich habe letztens eine Freundin oder Bekannte getroffen, die ist 34. Und die hat zu mir gemeint, ich mache mir gar keinen Stress mit Kindern und so weiter. Und da dachte ich schon, boah, krass, die ist nochmal so 3-4 Jahre älter als ich. Und dachte mir so, boah, ne, sehr, sehr löblich, dass sie da irgendwie zumindest so wirkt, als wäre sie total ruhig und gechillt. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass man irgendwie von anderen Singles, weil die halt das Gleiche fühlen, das anders aufnimmt, egal wie alt die vielleicht sind. Obwohl ich jetzt andersrum das irgendwie nicht... Also bei dir denke ich mir auch, ey, du hast noch so viel Zeit, weißt du so? So, nee, erzähl mir nichts, so, komm, hör mal auf, ey. Du hast noch so viel Zeit, zieh nach Mainz, leb dein Leben da, so, weißt du?
So, und jetzt wollen wir doch noch mal ein bisschen mehr ergründen. Vielleicht noch mal eine Ebene tiefer gehen. Und zwar, du hattest ja schon anfangs gesagt, dass auch so ein bisschen der Weg, einen Partner zu suchen, auch deprimiert. Und auch viele, ja, Angst haben eben, bei der Partnersuche verletzt zu werden. Aber was denkst du, sind denn auch so ein bisschen die Hauptgründe für die Angst, niemanden zu finden? Weil man sagt ja auch so gern, jeder Topf findet seinen passenden Deckel. Und klar, wenn du halt so viele Menschen auf der Welt bist, kann halt auch nicht jeder passen. Und dann wird auch nicht jeder Dritte passen und nicht jeder Fünfte. Aber was denkst du, wäre denn da so die Hauptangst?
Ich denke halt, die eigene Unsicherheit auf sich selbst. Also die Angst, niemanden zu finden, der quasi so sein wahres Ich akzeptiert. Und wenn ich halt ehrlich bin, habe ich mich immer mit dem zufrieden gegeben, was gerade da war. Also ich habe einfach nicht meinen Wert erkannt und was ich wirklich verdient habe, sondern habe einfach das so akzeptiert und war so, okay, irgendwie wird es sich schon irgendwie zusammenfügen.
Ich glaube, das ist sogar ein guter Stichpunkt, weil, Vanni, das ist uns, glaube ich, auch mal im Gespräch ein bisschen aufgefallen, dieses seinen eigenen Wert kennen, ne, dass du eben, wahrscheinlich könntest du schon längst in einer Beziehung sein, du aber jetzt einfach um deine Erfahrungen reifer bist und eigentlich weißt, was du nicht willst und was du willst und dementsprechend guckst du dann auch eher, okay, passt das jetzt, ist das was für die Zukunft und wenn du halt den deinen Standard hochsetzt, wo ich sage, aber auch angemessen, ja, setz nicht Nase oben, dann wird natürlich die Suche schwieriger. Es ist wie wenn du auf einem Erdbeerfeld Erdbeeren pflücken gehst. Ich sammle halt tatsächlich jede ein, weil ich eigentlich nur zum Essen da bin. Und mein Freund, der sucht die Perfekten und der braucht dann 3 Stunden länger als ich, ja.
Sehr guter Vergleich. Zum Glück bist du nicht Single, sonst wäre der Vergleich jetzt ein bisschen, ja, wird ein bisschen hinken. Aber nee, ich finde dieses Thema super wichtig mit der eigenen Unsicherheit und dem eigenen Wert, weil ich das erst durch das Journaling gemerkt habe, dass ich diese Gedanken habe und dass ich bei mir auch geschrieben habe, bin ich hübsch genug, bin ich gut genug, rede ich zu viel, rede ich zu wenig, bin ich gut im Bett, so, ne? Ich habe das wirklich alles so aufgeschrieben und dann gemerkt erst im Nachhinein, du bist komplett unsicher und da reagierst du auch dementsprechend und hast halt auch eine komplett ängstliche Bindung zu dem anderen. Und sobald der dir weniger Aufmerksamkeit gibt, bist du direkt in diesem Modus so, oh mein Gott, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist mit mir und so weiter. Und schiebst es auf dich, als auch die andere Person anzugucken. Also das habe ich auf jeden Fall gelernt, mit dieser Unsicherheit auf mich selbst bezogen.
Ja, also da kann ich dir nur recht geben. Ich habe das auch durchgemacht. Also ich habe auch während meiner damaligen Beziehung quasi einfach immer nur gelernt, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin, dass ich immer zu viel bin. Und durch die Trennung habe ich einfach mehr zu mir selber gefunden, habe einfach gemerkt, hey Anna, du bist viel mehr wert als das, wie die Person dich halt behandelt hat oder auch mich klein gemacht hat. Und deswegen würde ich jetzt auch niemals wieder so meine Ansprüche runterschrauben. Weil ich dachte auch immer, okay, ja, er ist die einzige Person, die mich wirklich so liebt, wie ich bin, mit meinem viel zu vielen Emotionen oder, keine Ahnung, meinen Gefühlsausbrüchen, was weiß ich. Aber im Nachhinein war es ja nicht so.
Ja, und ich glaube, es ist ein Auf und Ab immer mal wieder. Ich glaube, man kann auch immer wieder darunter fallen. Selbst jetzt, wenn du vielleicht datest und dann kommt wieder eine Ablehnung, dass man dann wieder damit irgendwie umgehen muss oder lernen muss, umzugehen, weil nicht jeder Ja sagen wird, was auch vollkommen okay ist. Aber ich glaube, das ist dann wieder, also bei mir war das so, dann wieder so ein Learning. Okay, es ist auch in Ordnung und es liegt auch nicht direkt an dir als Person, dass man dann sagt, ja, okay, oh, die hat mich voll genervt, weil die hat so viel geheult. Weißt du,
ja,
so?
Also was ich aktuell auch lerne, so beim Dating, wenn mir jemand so Aufmerksamkeit schenkt oder einfach so mir das Gefühl gibt, ich bin gut genug, dann verliebe ich mich schnell so in das Gefühl oder in die Vorstellung, ja, was ist, wenn ich das jetzt immer habe? Und da habe ich mich auch schon so ertappt, dass ich mich da so ein bisschen reingesteigert habe und deswegen musste ich echt, also ich verliebe mich da nicht in die Person, sondern diese Illusion, die mir halt so an einem Tag gibt oder in der Stunde.
Kenne ich.
Und ja, das ist schlimm, ne? Und deswegen merke ich jetzt einfach, okay, ich muss halt einfach an mir arbeiten, so dass nur ich mir dieses Gefühl geben kann und jetzt nicht denke, oh mein Gott, ich brauche den jetzt, weil nur er kann mir dieses Gefühl geben oder so. Nein, man sagt ja auch immer so, mein erwachsenes Ich ist für mein inneres Ich da und sie kümmert sich drum.
Ja,
wobei ich das auch gern immer so sage, dass klar, man ist selbst für sein Glück verantwortlich, ne, und sollte es von dem anderen nicht abhängig machen, aber trotzdem ist der Partner dann wie so ein Add-on-Glücksgefühl, ne? Als hättest du nochmal eine extra Portion Glücksgefühle gebucht. Manchmal auch, ich werde irre Gefühle, aber, also, wenn man sich mal ärgert.
Ja, aber er sollte trotzdem einen mehr pushen quasi, als die ganze Zeit nur runterziehen und einen kleiner zu machen.
Ja, absolut, aber trotzdem finde ich, ist es legitim, dass man natürlich auch sagt, zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin ein Beziehungsmensch, ich freue mich auch, in einer Beziehung zu sein, ich merke, mir tut ein Partner gut, aber dir sollte es halt trotzdem auch ohne Beziehung gut gehen in dem Fall.
Ja, also ich finde eh, wenn Menschen sagen, die können ohne ihren Partner nicht glücklich sein oder werden einfach nicht sie selbst, dann finde ich, wäre es eine toxische Beziehung in meinen Augen.
Ja, gebe ich dir recht. Und apropos Reality-Check, weil du ja vorhin gesagt hast, man sollte immer gucken, okay, ist das gerade eine Illusion oder ist das jetzt die Realität, die ich mir falls von dem Typen ausmale? Und hast du denn das Gefühl, dass Social Media, das ist ja auch nicht immer alles real, dich da irgendwie auch unter Druck setzt im Thema Dating, heiraten etc. oder eher nicht?
Also mich persönlich jetzt nicht, weil, also früher wurde ich von Social Media beeinflusst, aber ich weiß ja, vieles ist ja nur KI oder Snapchat-Filter oder Fotos werden bearbeitet und alles ist halt auch
oder
mehr
gelogen.
Richtig. Oder alles ist halt mehr Schein als Sein. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich hatte immer Couple-Bilder und Insta-Stories und Becker weiß, was hinter den Kulissen ablief.
Ja. Ich glaube, ich sag da nicht mehr dazu.
Ich glaube, man sagt ja auch manchmal, obwohl ich auch nicht weiß, ob das stimmt, aber je mehr irgendwie Pärchen posten, desto unglücklicher sind sie, weil man irgendwie denkt, die müssten was beweisen nach außen, aber keine Ahnung.
Ja, aber habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ich habe es auch gehört, aber ich finde die Aussage ein bisschen schwierig, weil, okay, ich bin, glaube ich, schlecht. Ich bin in der schlechten Position, das zu beurteilen. Aber als ich das halt gemacht habe, das war, weil ich halt zeigen wollte, ich bin mit der Person zusammen. Vielleicht auch so, dass das jeder sieht, ne, dass man so Vertrauensbrüche oder so vermeiden kann. Aber...
Ah, du meinst als Kontrolle, dass quasi jeder weiß, okay, der Typ ist dein Freund.
Ja,
und
wobei
du deine Freundin.
Ja, wobei ich halt sagen muss, ich war ja eh privat. Das heißt, die ganzen Leute, also ich bin ja immer noch privat, aber ich meine, die ganzen Leute, die mir folgen und so, die wussten ja, dass ich in einer Beziehung bin. Aber das ist halt auch vielleicht so ein Punkt, warum das viele machen.
Wir hatten ja gesagt, dass du dich durch Social Media eventuell unter Druck gesetzt fühlst. Also auch vielleicht in Bezug auf Postings. Ich weiß ja nicht, was dein Algorithmus ist, aber in unserer 30 Under Pressure Folge haben wir ja gesagt, unser Instagram-Algorithmus ist irgendwie voller werdender Mütter und Leuten, die heiraten. Und ist es bei dir anders? Also beziehungsweise jetzt kriege ich immer Thailand-Urlaub und immer noch London angezeigt. Und jetzt
ja, London
auch ganze Memes zu unserem Therapy-Kram. Aber hast du das Gefühl, du kriegst jetzt auch so Themen vermehrt irgendwie auf Social Media gezeigt?
Nee, wenn dann halt eher so Liebeskummer-Themen.
Ich auch, ey, die ganze Zeit so Breakup-Advice, keine Ahnung was.
Ja, oder halt narzisstische Themen, so wie man mit einem Narzissten umgeht und so. Oder halt so auf sich selbst bezogen, was du tun kannst, um zu heilen und stärker zu werden. Das ist eigentlich mein Algorithmus.
Das ist auch mein Algorithmus.
Vané, bist du auch meine Schwester?
Ja.
Schwester im Geiste. Panic-Partner. Wir haben ja tatsächlich sogar auch nochmal eine Frage für dich vorbereitet, was ja deine größten Learnings in Bezug auf Beziehung und Dating sind. Ich muss aber jetzt sagen, wir haben ja jetzt schon sehr oft über diese Punkte gesprochen, ne, dass man selbst für sein Glück verantwortlich ist, dass man seinen Wert kennen soll, sich nicht einfach mit dem Nächstbesten oder der Nächstbesten zufrieden geben soll. Und tatsächlich hast du auch gesagt, ne, nicht allem auch alles glauben, wobei
ja,
man da auch trotzdem, wie gesagt, immer noch leider diesen Vertrauensbonus geben muss. Weil wenn du per se jedem schon unterstellst, dass vielleicht an dem Gesagten was nicht dran sein kann, dann wird es halt schwierig, irgendwie
ja,
in so auch so eine Verliebtheitsphase oder so zu kommen.
Also man sollte jetzt nicht übertreiben, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendein Typ kommt am ersten Tag so, oh mein Gott, du hast die schönsten Augen, die ich jemals gesehen habe, dann ciao.
Ja gut, kann er ja trotzdem ernst meinen, das weiß man ja nicht.
Das ist ein bisschen, meiner Meinung nach ein bisschen too much.
Aber ich glaube, das ist einfach dieses
Love-Bombing.
Kritische in euch.
Nicht gut.
Ich glaube, gleichzeitig ist es doch schon mal schlecht, dass wir so viele fehlerhafte Sachen in der Gesellschaft mittlerweile betiteln wie Lovebombing, Love-Scamming.
Das ist aber Lovebombing und von Lovebombing sollte man sich fernhalten. Narzissten.
Das stimmt.
Siehst du?
Aber woher willst du denn zu Beginn wissen, dass es Lovebombing ist? Weil ich würde mal sagen, die Beziehung, die man früher eingegangen ist, da war der Typ auch super aufmerksam. Und wenn du dann Glück hast, ist es halt was Gutes geworden. Und wenn du halt Pech hast, ist es halt nichts Gutes geworden. Also kannst du nicht per se jemanden als Lovebombing betiteln, wenn du halt vor allem beim Anfang, beim Kennenlernen irgendwie sau die rosarote Brille anhast.
Ja, da gebe ich auch recht. In dem Geschwisterstreit gebe ich hier auch recht.
Set man diskutieren. Das ist kein Streit.
1-0.
1-1.
1-1. Aber das ist wirklich so, weil ich glaube, man muss da einfach immer auf sein Bauchgefühl hören. Und manche mögen das halt auch, wenn sie super die Komplimente bekommen und andere finden es halt irgendwie unangenehm. Also ich glaube, das kommt auch dann darauf an, was du für ein Typ bist. Weil ich glaube, per se, wenn dich jemand beschmeißen würde mit Guten Morgen, meine Schöne, fände ich das schon voll so
too much, ne? Ja,
aber
ich
andere
auch
würden vielleicht denken, oh, wie süß. Kann ja sein, ne? So.
Nein.
So, dann mal ab zur nächsten Frage. Und zwar, gibt es denn etwas, das du von den älteren Generationen lernen könntest, was deinen Umgang mit der Partnersuche und Beziehungen angeht? Also ältere Generationen kann alles Mögliche sein, von deinem Opa, deiner Oma, deinen Eltern oder auch Becky und meiner Generation?
Ich persönlich jetzt nicht, denn in meinen Augen suche ich eine Liebe, wie die damals bei der älteren Generation war. Also wie man sich die halt eben so vorgestellt hat.
Kannst du mir noch mal kurz erklären, wie genau du das dann quasi meinst?
Man kennt doch bestimmt, jeder kennt die von euch, diese Insta-Reels, wo doch dann immer so diese alten Omas und Opas sind oder auch so die alten Gentlemans und die alten Damen, so von
also
früher.
Doch Social Media.
Na, aber so war es ja früher schon so.
Aber da habe ich jetzt wieder diesen Gedanken, wie jetzt auch bei dem Thema vorhin, ist das nicht eine Illusion? Weißt du, du siehst jetzt einfach nur ein Video von, ich kenne die Videos, von so einem alten Pärchen, wo der Mann vielleicht gerade der alten Omi irgendwie einen Kuss auf die Wange drückt und eine super sentimentale Musik und dann so, ja, wow, Liebe, wie auch immer. Und wer weiß, am Ende, vor allem in der Generation, war das der mieseste Schläger. Also weißt du, es ist ja nur eine Illusion.
Und zwar ja auch sehr verpönt, sich scheinen zu lassen. Und heutzutage glaube ich, natürlich geht man vielleicht den Schritt zu schnell und es hat sich alles verändert und so weiter. Ich glaube, damals ist man aus anderen Gründen zusammengeblieben. Die Frauen waren finanziell überhaupt nicht unabhängig vom Mann, hatten die Kinder zu versorgen und so. Und ich glaube, diese Liebe gibt es vielleicht auch heute noch. Zwar schwieriger. Also ich würde auch sagen, auch wenn ich mich entliebt habe und so weiter, dass meine Beziehung damals auch so war.
Ja, also das Ding ist halt auch, Männer waren halt früher wie Männer und es wird in diesen Reels halt wirklich dargestellt.
Ich glaube wirklich, Instagram ist der Untergang.
Instagram ist wirklich der Untergang, weil ich merke auch immer wieder, ich kriege dann auch so Reels angezeigt zum Thema Dating, wie scheiße das ist, dass es nur noch so ganz komische Menschen da draußen gibt, dass sie dich alle ghosten, dass die alle, ne, und das macht halt was mit dir. Und das habe ich letztens erst gemerkt, weil ich dann gemerkt habe, was für eine ultra negative Einstellung ich dazu bekomme. Was aber per se vielleicht gar nicht so ist, weißt du, wie ich meine?
Ja, aber das Ding ist, ich habe halt genau die Erfahrung gemacht, also auch mit dem Ghosten und so, weil ich finde halt auch, weiß nicht, also es ist so meine Einstellung, deswegen sage ich halt auch ältere Generation, für mich ist halt auch ein Mann, der einfach sagt, was er will, was er nicht will, einfach, klar, wenn man direkt ist, kann man, also nicht jeder kann direkt sein und vielleicht verletzt man auch Gefühle, aber anstatt zu ghosten oder einfach nur Spiele zu spielen, sag doch einfach, hey, ich bin nur sexuell an dir interessiert oder wenn ich Langeweile habe, melde ich mich bei dir. Ich meine, einfach offen und ehrlich sein, mehr verlangt man doch nicht.
Okay, kurze Frage, einmal, was sind für dich ältere Männer, was für ein Alter würdest du dir damit vorstellen, dass die ehrlich sind und das sagen?
Ich würde mir wünschen, schon im frühen Alter, aber ich weiß, dass die irgendwie nie erwachsen werden.
Was glaubst du, sprichst du da für ein Alter an, das im Dating da vielleicht besser ist oder ehrlicher?
Boah, schwierig. Ich hätte halt damals schon gesagt, so 23, 24 oder halt auch 20, je nach Charakter her. Aber ich habe halt, also mein Ex mit 23, den ich jetzt kennengelernt habe, 26 und ich habe einfach gemerkt, je älter die werden, Katastrophe eigentlich.
Ich muss auch trotzdem sagen, also ja, das widerspricht sich gleich, aber du redest ja trotzdem davon, dass du dir wünschen würdest, die Männer heute wären so wie die Männer von früher. Aber ohne natürlich jetzt hier die altkluge Schwester spielen zu wollen, aber kennen wir denn die Männer von früher? Wir kennen hier auch wieder nur die Illusion, die einen mit Musik, mit der perfekten Szene auf Instagram weiß gemacht wird. Also ich schwöre uns allen, ohne hier den Offenbachsling rauszuholen, würden hier alle Männer auf einmal mit Anzug rumrennen, dann würden wir aber komisch gucken. Würden wir denn eine Frau wie früher sein wollen? Würden wir zu Hause im Korsett eingeschnürt sein wollen? Wollen wir die Ehepflichten von einer Frau früher haben wollen? Nicht unabhängig sein können, arbeiten, also nicht arbeiten gehen dürfen. Der Mann steht über alles. Also ohne, dass wir jetzt geschichtlich super bewandert sind. Ich finde, es ist halt einfach super leicht, immer zu sagen, ja, früher war alles besser, ohne in diesem Früher gelebt zu haben. Und ich glaube, auch in den Ehen von früher ist verdammt oft sehr viel schiefgelaufen.
Und auch die heutigen 37-Jährigen, die ich so date, in dem Alter, sind nicht ehrlich von Anfang an und auch nicht später. Selbst wenn du fragst, hast du noch Interesse an mir, sagen die ja und sind dann trotzdem weg.
Aber ich finde es so Schwachsinn, einfach ehrlich sein. Ich meine, man stirbt ja nicht daran, wenn man einfach ehrlich ist. Ist halt einfach pure Zeitverschwendung in meinen Augen nach.
Ja, richtig. Und ich glaube, das ist sogar eher dann eine Charaktersache. Das ist nicht dieses auch, ich hätte gern einen Mann, einen Gentleman, sondern du hättest gern jemanden. Ich meine, also ja, du bist jetzt nicht lesbisch, ne? Also es gibt aber auch gleichgeschlechtliche Partner. Aber trotzdem, du möchtest jemanden, der diese Charaktereigenschaften erfüllt. Und das macht für mich dann aber nicht den Unterschied, oh, du bist ein Junge, oh, du bist ein Mann, oh, du bist ein Mädchen, oh, du bist eine Frau. Sondern das sind einfach per se Grundprinzipien. Und leider tust du halt schon öfter nicht passende Deckel auf den Topf, bis du irgendwann mal den passenden Deckel hast.
Ja, wobei meine Generation halt sagt so, zu Typen, die sich halt nicht ehrlich, also offen und ehrlich verhalten. Das sind dann halt eher Jungs und Typen, die genau wissen, was sie wollen und halt auch offen und ehrlich sind, die nennen wir halt dann Männer.
Das kann ich schon verstehen, aber ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Weil selbst ein 33-Jähriger, von dem ich geghostet werde, oder ein 35-Jähriger, der mir nicht von Anfang an ehrlich sagt, dass er das nicht will, obwohl die Grundbedingungen schon gegeben sind, so wie wir uns kennengelernt haben, und dann erst nach 3 Monaten das sagt oder nach 6 Monaten oder was auch immer manche machen, das ändert, glaube ich, dann nichts daran, wie alt jemand ist, sondern einfach wie reif du bist, was für einen Charakter du hast, wie ehrlich du bist, etc. Also ich glaube, das sind sehr viele verschiedene Faktoren, die da wirklich mitspielen. Ich will dir jetzt nicht die Hoffnung nehmen und sagen, in 10 Jahren ist es genauso schlimm. Aber es, ja, Becky hat schon recht mit diesem, du musst schon durch vieles durchgehen und man lernt einfach daraus. Das nächste Mal, wenn du jemanden datest, merkst du direkt, dass du das gar nicht eingehen willst, weil du davor schon daraus gelernt hast.
Ja, learning by doing. So, wir sind jetzt tatsächlich schon sehr weit gekommen hier in der Folge und ja, sind jetzt schon fast immer wieder am Ende angelangt. Irgendwie geht die Zeit super schnell rum. Auf jeden Fall jetzt trotzdem schon mal danke für deine Zeit, Anna. Und wir hätten wahrscheinlich noch etliche Stunden weiterquatschen können. Aber vielleicht können wir ja auch bei anderen Themen auf dich zurückgreifen.
Gerne.
Und wir sind sicher, dass du nicht das letzte Mal unser Gast warst. Wir haben tatsächlich zum Schluss auch noch eine Frage, die Vanni und ich aus 2 verschiedenen Perspektiven sogar beantworten. Aber ich muss sagen, so mein Fazit von dem Ganzen, tatsächlich sehe ich das immer noch so, dass man mit Anfang 20 einen anderen Druck hat, einen Partner zu finden, eine Familie zu gründen, es sei denn, es ist schon immer der eigene Lebensraum gewesen, als jemand mit Anfang 30, also auch in Bezug auf die Uhr tickt. Mein Learning aber aus der Folge und aus dem Gespräch mit dir, Anna, war, dass ihr trotzdem euch gefühlt schon 10 Jahre vorher mit den Themen auseinandersetzt, die uns in den 30ern begegnen. Sei es jetzt, weil vielleicht auch Mental Health irgendwie offener kommuniziert wird oder auch einfach bestimmte Ängste oder Empfindungen. Und trotzdem ist mein Learning auch klar, du hast jetzt auch von deiner Umgebung berichtet. Ich hätte eigentlich Bock, nochmal auch eine Folge nochmal mit jemandem dazu zu machen, der tatsächlich ein Umfeld hat, wo nicht die Leute mit 20 schon heiraten, verlobt sind oder Kinder bekommen. Das fände ich irgendwie so als Studie für uns auch nochmal voll wichtig.
Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, Becky. Und auch vielen, vielen Dank, Anna, dass du heute da warst. Hat richtig Spaß gemacht. Du kannst auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal kommen. Und vielleicht auch in ein paar Jahren. Vielleicht hast du dann auch eine andere Sichtweise dazu, wer weiß. Und ich stimme dem auf jeden Fall zu, was Becky gesagt hat. Und ich muss auch sagen, dass ich, als wir diese Folge geplant haben, so ein bisschen mit dem Gedanken daran bin, boah, niemals sehe ich das dann anders, Anfang 20-Jährige, so, das ist überhaupt nicht zu vergleichen und so. Und ich bin da schon so ein bisschen abgerückt von, muss ich sagen, dass ich schon denke, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, vor allem in den Lebensumständen, die jemand individuell steckt, so wie jetzt du. Also kann ich das, bin ich nicht mehr schnell so in diesem Judgment, boah, heul nicht rum, ey, du bist noch so jung, muss ich ehrlich sagen, war ich so am Anfang. Denk aber trotzdem, dass du noch ganz, ganz viel Zeit hast. Wenn ich das sogar in so einem guten Moment, den ich mal habe, gedanklich denke, ich habe auch noch Zeit.
Ja, also ich fand es auf alle Fälle cool und auch lustig mit euch. Ich freue mich auch schon, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Und ja, zum Schluss, Vanni und Becker, habe ich noch eine letzte Frage für euch.
Dum, dum, dum.
Wobei sogar die erste, oder?
Stimmt.
Aber ist okay. Was würdest du dir als Anfang 20-Jährige selbst raten, um entspannter an das Thema Partnersuche heranzugehen?
Ich glaube, Vanni, dir lasse ich den Vortritt.
Danke. Ich würde sagen, mach auf jeden Fall das, was du möchtest. Wenn du daten möchtest, date. Wenn du jemanden wirklich finden möchtest, dann geh auf die Suche. Aber nicht aus einem inneren Druck oder einem äußeren Druck und Erwartungen. Also mach das in dem Moment in deinem Leben, was sich wirklich innerlich für dich richtig anfühlt.
Da passt eigentlich so meine oder unsere Einstellung richtig gut. Und zwar wie immer der tolle Spruch, es kommt alles so, wie es kommen soll. Man braucht Vertrauen, Vertrauen leider auch in die Typen oder in die Frauen oder wen auch immer, die man datet und kann erst im Nachgang gucken, ob es was Positives oder Negatives ist. Man braucht Vertrauen, dass alles so kommt,
wie es dann für einen auch wirklich gut ist und tatsächlich einfach positiv denken, weil letztendlich, was bringt uns das Schlechtdenken? Da haben wir auch wieder das Katastrophisieren, ne? Am Ende machst du dich ja selber damit nur runter, läufst dann vielleicht auch rum wie ein Trauerkloß und dann bemerkt dich vielleicht dann auch der passende Deckel nicht.
Ja, stimmt, da habt ihr schon recht. Dann versuche ich es jetzt mal in meinen frischen 20ern mal noch umzusetzen.
Chill mal. Ja, damit sind wir eigentlich fertig, ne?
Ja, war ein sehr cooles Interview, mal was ganz anderes.
Vielleicht können wir das ja auch öfter machen. Sagt uns wie immer Bescheid, ob das irgendwie euren Geschmack getroffen hat, ob wir so Folgen auch häufiger machen sollen oder auch nicht. Wobei ich glaube, also ich fand die jetzt eigentlich ganz cool, ganz erfrischend. Freut euch auf die Folge nächste Woche. Und empfiehlt uns natürlich auch allen Leuten, den ihr kennt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Nice.